So, herzlich willkommen zum Podcast Nummer 4 beim Impact-Kombinat. Und heute geht es um das Thema Social Business und was für Besonderheiten es und Abgrenzungen es eigentlich gibt, so zu normalen Businesses. Wir werden hier eine kleine Reihe machen, das heißt, es wird jetzt auch noch ein bis zwei weitere Podcasts geben, die das Thema aufgreifen, wo wir uns dann nochmal ein Stück genauer damit beschäftigen. Heute soll es vor allem darum gehen, eine Grundlage zu schaffen, um das ganze Thema mal ein bisschen anzugehen. Fangen wir an mit der Begrifflichkeit. Also was bedeutet eigentlich dieser Begriff Hard Social Business? Es gibt da noch ein paar mehr. Es gibt auch noch den Begriff Hard Social Entrepreneurship. Es gibt noch den Begriff Impact Businesses. Oder wenn es halt konkret um ökologische Themen geht, dann auch um Green Businesses. Wobei meine persönliche Meinung ist, dass ökologische Unternehmen in der Regel auch soziale Unternehmen sind. Da halt, wenn man die Ökologie irgendwie unterstützt, das auch immer einen sozialen Impact hat. Nicht zu verwechseln ist der Begriff Social Business mit der Begrifflichkeit, der auch oftmals verwendet wird für Unternehmen, die vor allem soziale Medien benutzen, also Facebook, Twitter und Co. Das betrachtet also nur die reine Marketingseite von ganz klassischen Unternehmen. Das heißt, wenn ihr jetzt auf Google oder in Google nach Social Business sucht, dann werdet ihr vor allem in dem Bereich Begriffe finden und Seiten finden. Also lasst euch da nicht verwirren. Ich werde jetzt trotzdem weiterhin diesen Begriff nutzen, da ich finde, dass der Begriff sehr viel besser passt auf das Thema als Social Business in Verwendung für Marketing. Eine kleine Definition. Was passiert da eigentlich? Also, als soziale Unternehmen, dazu kann man es auch nennen, das ist dann halt die deutsche Variante, sind Projekte, die an einen sozialen oder ökologischen Missstand mit Hilfe des Marktes anstatt über Spenden oder freiwillige Arbeit arbeiten oder diese lösen wollen. Also wir haben hier ganz klar also eine Abgrenzung zu klassischen NGOs oder Stiftungen oder dergleichen, also Organisationen, die vor allem altruistisch motiviert sind, ein Unterschied, sondern hier geht es vor allem darum, mithilfe des Marktes oder beziehungsweise der Idee eines Marktes, diese Probleme der Gesellschaft zu lösen. Ja, und dann können wir uns eigentlich auch schon die Frage stellen, wieso eigentlich eine Notwendigkeit besteht für das Vorhandensein von sozialen Unternehmen und wieso es die überhaupt gibt. Und Punkt Nummer 1 ist das Marktversagen. Also der Markt oder die Idee des Marktes, die funktioniert sehr gut bei ein paar Themen oder bei der Lösung von einigen Problemen, zum Beispiel halt, wenn ich jetzt irgendwie Essen kaufen will, dann kann ich in den Supermarkt gehen. Die gibt es auch teilweise halt überall oder halt nah erreichbar. Die Preise sind auch relativ günstig, also da gibt es eigentlich eine Lösung dafür. Allerdings für diverse ökologische oder soziale Probleme und das sind vor allem Probleme, die auch externe Kosten dann halt berücksichtigen, gibt es bisher noch keine Lösung vom Markt her. Und hätte es eine bisher gegeben, dann hätten klassische Unternehmen diese auch schon längst gelöst. Und damit befinden wir uns auch schon so ein bisschen im Dilemma, was wir dann später noch ein bisschen aufschlüsseln werden. Genau, und halt diese ökologischen und sozialen Probleme wurden vor allem in der Vergangenheit gelöst halt durch private Hilfsorganisationen oder durch den Staat. Zum Beispiel halt beim Thema Obdachlosigkeit wurden dann einfach Wohnheime gebaut, um dieses Problem zu lösen. Und jetzt ist halt die Idee, dieses Ganze auch trotzdem noch irgendwie über den Markt zu lösen. Punkt Nummer 2 ist, sobald eine Gesellschaft wohlhabender wird, dann steigt auch das Bewusstsein für ökologische und soziale Probleme. Das heißt, man guckt mal so ein bisschen aus seinem eigenen Tellerrand heraus, aus seiner eigenen Blase und sieht dann, dass es halt hier und da auch noch andere Schwierigkeiten gibt. Und halt dieser Wohlstand führt dazu, dass halt Leute darüber nachdenken, welchen Fußabdruck halt sie zum Beispiel haben. Und somit besteht auch ein Bedarf einfach an sozialen Unternehmen, die dieselbe Leistung halt liefern, die man auch bisher irgendwie hat, um seinen Wohlstand um seinen Wohlstand zu bestätigen. Aber dies halt bitte mit sehr viel weniger ökologischen Fußabdruck. Genau, und daraus ergibt sich auch schon so ein bisschen ein besonderes Merkmal halt von Social Business gegenüber konventionellen Geschäften. Also jetzt abgesehen davon, dass sie halt Probleme lösen. Denn sie leben anfangs vor allem durch ihre Story. Das ist eigentlich ein ziemlich wichtiges Thema in dem Bereich. Im Vergleich zu konventionellen Unternehmen ist es so, dass sie halt vor allem auch aufmerksam machen über die Probleme und die Leute versuchen mit ihrem, im Prinzip mit ihrem Herz halt zu gewinnen, dass sie halt lieber halt diese Unternehmen unterstützen, anstatt halt die konventionellen Methoden. Das funktioniert natürlich auch nur, wenn die Leute schon einen gewissen Wohlstand haben und darüber auch nachdenken können. Oder im besten Falle natürlich halt, wenn es auch ökonomisch für die Leute interessant ist. Und damit kann auch so ein bisschen halt die Frage gestellt werden, gibt es eigentlich irgendwie eine Abgrenzung von anderen Unternehmen, die, also ganz klassischen Unternehmen, die halt auch gute Sachen machen, also oder größere Unternehmen, zum Beispiel, wenn ich an Tesla denke oder an Lichtblick, dann sind es Unternehmen, die so im Bereich Cleantech so ganz klassisch halt anzusehen sind, die auch Gutes machen und das sogar in einem ziemlich großen Maßstab. Aber ob ich das als Social Business bezeichnen würde, nicht zwingend. Also rein technisch ja, aber PR-seitig nicht unbedingt. Und da ist halt auch ein bisschen dieser Unterscheidungspunkt, den man da trifft, dass halt Social-Entrepreneure vor allem auch als Evangelisten auftreten und vor allem über die Story kommunizieren und leben. Die können dann später so ein bisschen daraus wachsen. Das ist eine relativ dünne Linie, die dort gezogen wird und die ist auch nur gefühlt da. Und wahrscheinlich ist es einfach so, dass derjenige, der sich als Social-Entrepreneur bezeichnet, halt auch jemand ist, solange man ihm halt nicht das Gegenteil beweist. Dann will ich kurz über einige Vorteile sprechen des Modells von sozialen Unternehmen gegenüber ganz normalen Non-Profit-Organisationen. Soziale Unternehmen müssen vor allem auch ressourceneffizient arbeiten, genauso wie andere Marktteilnehmer das auch tun. Das bringt nicht nur den Vorteil, dass die Preise für die Dienstleistungen und für die Güter nicht zu hoch sind, sondern dass sie halt auch mit natürlichen und humanen Ressourcen sehr effektiv umgehen müssen. Gerade so bei NGOs hat man das des Öfteren, dass auch gerade halt der Admin-Aufwand, der dort anfällt oder auch das Marketing ziemlich ineffektiv betrieben wird und da hohe Kosten entstehen, ohne dass wirklich ein sozialer Mehrwert geliefert wird. Das können sich halt soziale Unternehmen halt nicht erlauben, die müssen mehr oder weniger halt auf jeden Cent achten. Als zweiten Abgrenzungspunkt ist natürlich die Rechtsform da. Auch diese kann gemeinnützig sein. Es gibt zum Beispiel eine GmbH, das ist eine gemeinnützige GmbH, also Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Und diese ermöglicht es auch systematisch zu verhindern, dass Gewinne ungleich verteilt werden oder dass ein Verteilungsproblem entsteht oder das Geld in Kanäle geht, die keinen sozialen Charakter haben. Zugleich hat man aber auch die Vorteile einer GmbH. Also vor allem das Thema der beschränkten Haftung. Und das ist natürlich ganz schön, weil so wird das Vorurteil halt gemindert, dass halt GmbHs vor allem gewinnorientiert sind und halt somit auch halt nur an die Anteilseigner denken, sondern hier über dieses Modell kann man das ganz gut auch nach außen hin und halt auch rechtlich verhindern, dass das auftritt. Ein weiterer Vorteil ist, man ist nicht abhängig von externen Geldquellen. Gerade in NGOs ist es so, dass diese vor allem immer von Projektende zu Projektende arbeiten, in der Hoffnung, bloß noch die nächste Finanzierung zu finden. In einem Social Business ist es halt per Definition schon so, dass eine Finanzierung des Tagesgeschäftes vor allem aus Einnahmen, die sie machen, generiert werden. Und damit sind sie natürlich auch sehr viel stabiler. Jedoch brauchen auch diese und wahrscheinlich vor allem diese Unternehmen, also die sozialen Unternehmen, externe Geldquellen. Hat durch das Thema des Marktversagens ist es natürlich so, dass sie in einem Bereich arbeiten, wo halt wo konventionelle Unternehmen bisher noch nicht gearbeitet haben. Und das hat einen guten Grund, weil einfach das in der Regel nur zu einem sehr hohen Preis irgendwie machbar war. Und daher müssen auch die erstmal einiges investieren, halt die sozialen Unternehmen. Oder sind halt auch angewiesen auf Starthilfe in den ersten Jahren durch externe Geldquellen. Das Thema wurde jetzt auch schon teilweise gelöst. Und zwar gibt es mittlerweile auch schon einige Funds, die sich spezialisiert haben auf Social Business. Und die haben halt Renditeerwartungen, die in der Regel niedriger sind. Oder die Kredite haben längere Laufzeiten. Oder das Netzwerk ist auch einfach besser und die Investoren, die da rein investieren, sind in der Regel motivierter und ja, hat nicht zwingend Rendite orientiert. Und halt einige Beispiele dafür sind zum Beispiel halt Programme, die Sozialunternehmer unterstützen. Das ist zum Beispiel das Ashoka-Programm oder im Social Impact Lab oder im Impact Lab, das sind zwei verschiedene. Kann man im Prinzip halt Kurse mitmachen und Workshops oder einfach von dem Netzwerk dort profitieren. Dann gibt es in Deutschland auch die Finanzierungsagentur Social Entrepreneurship oder FASE, die dann auch ganz genau investiert. Dann gibt es noch ein paar andere halt daneben oder zum Beispiel auch Climate Kick, die ein Inkubator sind für Green Businesses hier in Berlin. Ich weiß gar nicht, ob die auch noch andere Standorte haben. Wahrscheinlich schon. Hürden und Nachteile, die sich allerdings auch ergeben für Social Businesses, vor allem aus meiner praktischen Erfahrung mal so ein bisschen. Also die Gründer, die sind in der Regel nicht oder kommen nicht aus dem Bereich aus dem betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Halt viele sind Quereinsteiger oder sehen einfach oder kommen aus dem Bereich von der Entwicklungshilfe zum Beispiel und haben bisher mit Business eigentlich noch nicht so wirklich viel zu tun zu haben. Und das sorgt vor allem halt dafür, dass diese Unternehmen auch es einfach schwieriger haben, halt ganz am Anfang, um halt wirtschaftlich zu bestehen. Insbesondere ein Thema wie Sales wird hier ganz gerne vernachlässigt, da das vor allem mit konventionellen Geschäftspraktiken irgendwie negativ assoziiert wird. Oder auch das Thema Finanzierung, das sind alles so Themen, die gerade Quereinsteiger aus der, ich nenne es mal Ökobranche, das ist halt nicht deren Steckenpferd, so in der Regel. Da gibt es natürlich Ausnahmen, das trifft wahrscheinlich schon für einige dieser Unternehmen zu. Dann haben sie das Problem, dass sie oftmals den Markt erst erziehen müssen. Das bedeutet, dass es oftmals so ist, dass halt diese Unternehmen kommen auf den Markt und es dauert erstmal eine ganze Weile, bis die Leute überhaupt das Produkt verstehen oder den Sinn davon und wieso es jetzt nötig ist, genau halt das zu machen und dann auch wirklich den Wechsel machen und dafür auch bezahlen. Bis dahin kann halt das Budget oder die Motivation schon ausgetrocknet sein. Manche Modelle sind auch einfach sehr schwer zu erklären und ziemlich komplex. Vor allem in so Bereichen, wo es um Cross-Financing geht, also sprich, wenn man mit dem einen Bereich Geld macht und dann einen Teil der Gewinne irgendwie transferiert in gemeinnützige Aktionen oder Themen, das ist immer relativ schwer zu vermitteln dem Kunden gegenüber. Und ein dritter Nachteil oder Hürde, Nachteil ist es eigentlich nicht, es ist eher eine Hürde, ist, dass das Messen des Impacts, halt, den man dann wirklich macht mit dem Unternehmen, nicht immer leicht möglich ist. Hat manchmal einfach die Gründe halt aus beschränkten Ressourcen, aber manchmal ist es auch einfach von dem Modell an sich her nicht wirklich günstig. Und das ist wirklich ein Problem, weil Social Business ja vor allem durch ihre Story leben. Aber wenn diese auf wackeligen Beinen steht, weil es keine Beweise gibt, dann kann irgendwann das ganze Kartenhaus zusammenbrechen. Also wirklich etwas gefährlicher. Genau, der vierte Nachteil, den würde ich ein Stück ausführlicher erklären, und das ist der Preis. In aller Regel ist es so, dass diese Produkte oder Services, die dort angeboten werden, teurer sind als die, die bisher schon am Markt bestehen, also die konventionellen Produkte. Und ich habe hier mal eine kleine Grafik erstellt. Ihr könnt die in dem Blogbeitrag auf unserer Seite impact-kombinat.de auch euch anschauen. Ich will es aber ganz kurz irgendwie erklären. Ihr könnt euch das im Detail anschauen. Ganz grob, es gibt einen Graphen, hat eine Achse, die Y-Achse, das ist der Preis. Und die X-Achse, das ist die Nachhaltigkeit. Und dann haben wir hier so eine ganz schöne Angebot-Nachfrage-Funktion, also die Angebotskurve, die von links unten nach rechts oben geht. Also das bedeutet, bei hat geringer Nachhaltigkeit habe ich auch einen geringen Preis. Das heißt, hat zum Beispiel hat geringe Umweltstandards, führen halt zu niedrigen Preisen. Und hat hohe Umweltstandards, führen in der Regel zu hohen Preisen. Und dann habe ich als Nachfragefunktion, ich habe das hier mal als externe Kostenfunktion genannt, das sind quasi das, was wir an externen Kosten, also zur Beseitigung dieser, also von Umweltschäden zum Beispiel, das sind da halt diese Kosten, die halt hier dargestellt sind. Und das ist halt bei geringer Nachhaltigkeit bezahlen wir einen hohen Preis für die Beseitigung von Umweltschäden. Und an dem Schnittpunkt dieser beiden Graphen ergibt sich halt so ein normales Optimum. Das ist halt einfach das, was halt normale Unternehmen halt noch leisten können an Nachhaltigkeit zu einem Preis, den sie halt anbieten können und der auch abgenommen wird. Und das ist dann halt so ein normales Optimum. Unternehmen gibt es halt das Social Business Optimum, so habe ich das jetzt mal genannt. Das tritt halt vor allem auf, wenn dieses Unternehmen einfach einen höheren Standard an Nachhaltigkeit haben möchte, dann halt wandert das Ganze ein Stück nach rechts, also in Richtung halt mehr Nachhaltigkeit und damit steigt auch der Preis. Und das ist in eigentlich fast allen Fällen so. Ich habe leider dafür keine quantitativen Beweise. Allerdings halt werde ich die gerne noch nachliefern, sobald ich dazu welche finde. Bisher habe ich noch keine gefunden. Und daraus ergibt sich halt einfach so ein kleines Dilemma, weil es gibt halt natürlich einen Unterschied zwischen dem Preis, der halt eigentlich im natürlichen Optimum liegt und der Preis vom Social Business Optimum. Und der kann vor allem nur durch Marketing und Vertrieb ausgeglichen werden. Und das ist dann so die Story. Oder das, was ich als Story nenne, das muss hier halt wirken. Und halt je höher der Preis ist, umso besser muss die Story sein, die dort erzählt wird. Genau, das vielleicht ein Stück zu technisch. Ich hoffe, ihr, die jetzt keine Möglichkeit hatte, den Graph vor Augen zu haben. Das war jetzt nicht zu kompliziert. Ihr habt nicht abgeschaltet. Denn ich will euch noch ein paar Beispiele nennen für Social Businesses, um das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen praktischer in Hand zu haben. Und ich habe jetzt einfach mal zwei Stück rausgesucht. Eins ist ein deutsches, das heißt BetterVest, also West mit V und nicht mit W. Das ist eine Crowdfunding-Plattform zur Unterstützung von Energieeffizienzmaßnahmen für Privathaushalte oder auch einfach in einem kleineren Maßstab, also für kleine Unternehmen oder Häuser. Das heißt halt, wenn hat jemand eine neue Heizung hat sich einbauen will, die energieeffizienter ist und halt dadurch hat Geld spart und Ressourcen spart, dann halt kann derjenige sich das über diese Plattform finanzieren lassen. Und ja, das Modell funktioniert halt recht einfach. Also halt BetterVest stellt die Plattform bereit und die Leute transferieren das Geld von A nach B. Und auf dem Weg dahin halt nehmen sie einen kleinen Anteil davon ab und so können sie sich finanzieren. Ist das Ganze sinnvoll? Ja, durchaus. Weil es gibt halt eine Spezialisierung halt der Crowdfunding-Plattform. Das ist jetzt schon seit einigen Jahren im Betrieb. Und hat durch die Spezialisierung auf Energieeffizienz wird halt eine ganz bestimmte Nutzergruppe angesprochen und auch deren Bedürfnisse können da ganz besonders befriedigt werden. Und so etwas gab es halt bisher an dem Markt noch nicht. Sie haben bisher schon Projekte unterstützt, die insgesamt 600 Tonnen CO2 jährlich einspeichern Und ja, das Ganze ist halt auch skalierbar. Das heißt halt, je mehr Projekte über die Plattform finanziert werden, erfolgreich, je mehr CO2 kann eingespart werden. Also definitiv eine sinnvolle Sache. Und dann so vom Typ her, ich habe das Ganze in verschiedene Typen eingeteilt. Also das Ganze, halt die Social Business habe ich in verschiedene Typen eingeteilt. Und hier wäre das halt der Typ Plattform oder Zusammenbringen von Akteuren mit gleichen Interessen. Ähnlich ist hier die Organisation Better Place. Ist auch eine Art Crowdfunding-Plattform, das allerdings auch für gemeinnützige Projekte oder für allgemein irgendwie halt soziale Projekte. Zweites Beispiel für ein Social Business ist Leaf Blattwerk. Die stellen Einweggeschirr her aus Palmblättern, die aus Indien kommen. Quasi im Unterschied zu den normalen Papptellern oder Plastiktellern. Die Teller sind kompostierbar und damit wird im Prinzip kein Müll produziert, weil die innerhalb von ein paar Monaten einfach hat verrottet sind. Sie verkaufen die Teller vor allem fürs Catering, zum Beispiel bei Streetfood-Wegen oder Händlern oder Festivals. Und der Preis ist im Vergleich zu Papptellern halt relativ hoch und das macht es eher uninteressant für den Konsumentenmarkt. Genau, aber das Ganze entwickelt sich wahrscheinlich auch noch. Sinnvoll, ja, allerdings auch mit einer Bedingung, weil Leaf bedient halt einen Massenmarkt. Also damit das Unternehmen stabil läuft, braucht es halt wirklich mehrere hunderttausend Teller im Jahr im Absatz. Und das ist natürlich schon eine ganz hohe Anzahl. Das sind schon einige Blätter, die da aufgesammelt werden müssen und produziert müssen und vor allem hat verschifft werden müssen bis nach Deutschland. Und das fällt natürlich in die Ökobilanz mit rein, die man halt da betrachten muss. Und da ist halt die Frage, wie das transportiert wird und so weiter. Und da kann die Ökobilanz vielleicht doch schlecht ausfallen. Jedoch ist halt einfach der Vorteil für den Nutzer und die Umwelt am Ort des Konsums halt einfach groß. Und auch gerade so ein Thema wie Transport kann man auch eigentlich immer ganz gut ausgleichen mit CO2-Kompensationen. Als Typ des Social Business oder als Social Business Typ wäre das klassischerweise ein Substitut mit natürlichen Rohstoffen. Also anstatt halt fossilen Rohstoffen werden hier organische Rohstoffe benutzt. Ähnlich zum Beispiel gibt es auch das Unternehmen Smooth Panda, die anstatt halt ganz normale Klopapier aus Holz Klopapier aus Bambus nehmen, was halt sehr viel nachhaltiger ist, das Bambus, weil das halt sehr viel schneller wächst als ein Baum. Jetzt kommen wir zum Abschluss nochmal kurz über ein paar Ressourcen und Bücher in dem Thema Social Entrepreneurship. Und ich muss sagen, dass es da gar nicht so viel gibt. Zumindest habe ich bisher nicht so viel gefunden. Das Thema ist, obwohl das jetzt schon wirklich einige Jahre, also ich glaube seit circa 2008 im Internet populär ist, gibt es immer noch relativ wenig Ressourcen dazu. Ich habe hier mal ein paar zusammengetragen, also was ich ganz gerne zwischendurch lese ist das Stanford Social Innovation Review, also von der Universität Stanford, halt einige Blogbeiträge, die da wirklich ganz gut gemacht sind. Dann habe ich hier ein Buch, das heißt Measuring and Improving Social Impacts von Epstein und Uthas. Da geht es halt so ein bisschen um das Messen von sozialen Impact. Dann ein Buch, was eher so ein bisschen inspirierender ist, wäre The Blue Economy von Gunther Pauli. Der stellt da 100 verschiedene Modelle vor, die auch als Business funktionieren können. Hat sehr spannend und inspirierend und da liest man auch von einigen praktischen Beispielen, die da auch schon in die Wirklichkeit umgesetzt worden sind. Dann halt ein Buch, halt was schon eine Art Grundlagenbuch so ein bisschen ist, Building Social Businesses von Mohamed Yunus. Mohamed Yunus ist ja so ein bisschen der Gründervater dieser Bewegung mit der Grameen Bank. Und ja, und er erzählt da so ein bisschen aus seinen Erfahrungen, aber gibt auch wirklich noch einige Hinweise darüber. Und dann habe ich bisher auch noch einen Podcast, bisher habe ich noch nicht mehr gefunden in dem Bereich, und der heißt Helden und Visionäre, also ist ein deutscher Podcast mit Georg Stäbner, der ja da halt ab und zu halt persönlichen Input gibt, aber auch ab und zu Interviews mit anderen Social Entrepreneuren durchführt. Nächste Woche, nicht nächste Woche, im nächsten Podcast beschäftigen wir uns mit dem Thema Geschäftsmodelle von diesen Social Businesses. Also wie genau die aufgesplittet sind, was es dann noch so für ein paar Besonderheiten gibt. Und dann das Thema, wie man auch den sozialen Impact messen kann. Also das ist ein relativ wichtiges Thema. Und dazu werde ich noch einiges vorbereiten. Und darüber werden wir dann die nächsten Male sprechen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diesen kleinen Einblick in das Thema. Ich hoffe, ihr seht genauso wie ich die Notwendigkeit, dass unsere Wirtschaft sich eigentlich in diese Richtung verändern muss und dass es absolut notwendig ist, dass mehr und mehr von dieser Art von Unternehmen gegründet werden oder vielleicht sich auch einfach umwandeln. Ich denke, dass damit ein großer Wert geschaffen wird, um unsere Welt ein Stück weiter in Richtung Nachhaltigkeit zu lenken, um die Themen Klimawandel und Umweltverschmutzung nicht noch schlimmer werden zu lassen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich freuen über eine gute Bewertung bei iTunes oder auch gerne bei SoundCloud, wo ich den Podcast immer reinstelle. Auch bei irgendwelchen Fragen könnt ihr mir einfach schreiben an post@impact-kombinat.de. Mein Name ist Kevin Kuhn. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Macht's gut.